Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Junge Paul und Braune, ja, bitte ja. SO. Ne? Also sagst du ein paar Worte?
Es erscheint dir.
Jetzt? Nein.
Nein, jetzt?
Gut, jetzt.
Es erscheint hier eine Schrift, Speak No. Ich nehme das ernst.
Hast du das Buch mit?
Ich habe das Buch mit.
Zeig
es
das
geht
jetzt
um
hoch.
Dieses Buch. Neben mir sitzt Joachim Kersten und ich. Ja, das ist ja ganz. Geht so? Ja. Also jetzt hörst ja sogar ich. Es geht um dieses Buch. Und wir fangen jetzt an. Gut. Ihr sollt sprechen, wille kommen. Der Ümäre bringet, das bin ich. Alles, das ihr habt vernommen, das ist gar ein Wind. Nu fraget mich. Ich will aber mirte. Wird mein Lohn icht gut? Ich gesage ü lichte, dass ü sanfte tut, seht, was man mir Ehren bierte.
Das war mittelhoch. Ihr dürft, jetzt kommt die Übersetzung, ihr dürft mich willkommen heißen. Was ich mitbring, ist ein neuer Ton. Eure hier bislang bekannten Weisen sind nur heiße Luft, was ist das schon? Allerdings die Kasse muss schon stimmen oder etwa nicht. Gebt ihr solchermaßen schlicht um schlicht aufgepasst, was ich euch hören lasse.
Was sie hörten, war die erste Strophe von Ton 32 nach der bekannten Handschrift C der manessischen des mittelhochdeutschen Dichters Walter von der Vogelweide. Seine Gedichte werden nach Tönen nummeriert und die Übertragung von Peter Rühmkopf.
In der Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts fand und entwickelte der Schriftsteller Peter Rühmkopf eine erstaunliche und für sein weiteres literarisches Werk bedeutsame Nähe zu dem mittelhochdeutschen Dichter Walter von der Vogelweide. Davon erzählt dieses Buch im Folgenden aus dem dort abgedruckten Rühmkopf-Essay über Walter. Warum also sich nicht noch einmal neu auf jene erstaunenswerten Lieder, Gesänge, Sprüche und Pamphlete Walters einlassen, die doch gewiss nicht nur Studierstoff sind, sondern poetischer Reizstoff, Leuchtstoff, Erregungsstoff, Wirkstoff. Sie sind ja auch nicht bloß Lebensurkunden in jenem vordergründigen Sinn, dass sie uns bestimmte Aufschlüsse über die Lebensumstände eines für bedeutend geltenden Lyrikers vermitteln. Wo man unbefangen genug ist, die gar nicht so spärlichen Namens- und Ortsangaben im Zusammenhang mit den dichterischen Ausdruckswerten zu lesen und die zahlreichen Hinweise auf Weltbegebenheiten und Zeitereignisse in enger Verbindung mit den meist offen und krass zutage tretenden Temperamentsausbrüchen, Freudenbekundungen, sowohl wie Wutanfällen, aggressiver Selbstbehauptungslust, wie einer friedlos auf harmonische Zusammenhänge zugespitzten Unrast. Dann beginnt sich allmählich ein Individuum vor uns zu entfalten, fast zeitgenössisch in seinen zwischen Privatpassionen und politischen Leidenschaften zerteilten Interessen und weit zerklüfteter, womöglich schillernder, als es sich unsere datenverarbeitende Schulweisheit träumen lässt.
Jetzt wieder mit Hochdeutsch. Nu will ich mich des scharfen Sanges auch genierten, da ich je mit Forchten bat, da will ich nu gebieten. Ich sehe wohl, dass man Herrengut und Wiebesgruß gewaltiglich und ungezogenlich erwerben muss. Sing ich meinen höfischen Sang, so klagen sie's stollen. Des war, ich gewinne auch lichte Knollen, sieht sie die Schalkheit wellen, ich gemach ihn vollen Kragen. Zur Osterrieche lernt ich singen und es sagen, da will ich mich allerst beklagen. Find ich an Lüpold höfischen Trost, so ist mir mein Mut entzwollen.
Jetzt will ich meine scharfe Klinge auch mal nutzen, wo ich sonst Klinken putzte, ein paar Federn stutzen. Ich weiß schon, dass man Herrenlohn und Frauendank am ehesten erreicht mit Lärm und Missgesang. Singe ich höfisch, werd ich gleich bei Stolle angeschmiert. Passt auf, für Wutanfälle wird nicht garantiert. Wer mich bespeien will, dem gehe ich an den Kragen. In Österreich habe ich gelernt zu dichten und den Takt zu schlagen. Dort will ich mich zunächst beklagen. Wo Leopold mich stützt, mag sein, dass sich mein Grimm verliert. War er, also Walter, ein hochherrschaftlicher Absteiger, ein bäuerlicher Aufsteiger oder gar ein völlig unsicherer Kantonist, der sich einen sprechenden Künstlernamen zugelegt hatte, da von allen Möglichkeiten keine bislang schlüssig belegt wurde und ein adliges Geschlecht von der Vogelweide für Walters Zeit nicht nachzuweisen ist, wollen auch wir uns mit der unsicheren Überlieferung begnügen. Nur eben nachtragen dürfen, dass Herr Walter sein Leben lang ein verdächtiges Bemühen zeigte, geistige Rangordnungen gegen bloß blutsmäßige Hoheitsurkunden auszuspielen.
Über eine recht allgemeine Statusunsicherheit des Ritterstandes hinaus, der ja kein reiner Geburtsstand mehr war, sondern ein per Lehen und Ritterschlag diplomierter Dienstmannsrang, beobachten wir bei Walter die gesteigerte Neigung zum Konkurrenzkampf und zum geistigen Rangwettstreit. Aber auch dort, wo, sagen wir einmal, Gesellungsideale wortwörtlich angesprochen oder ausgemalt werden, wird der genossenschaftlichen Verbindung entschieden der Vorzug eingeräumt vor beispielsweise der Gunst einer edlen Abkunft oder einem familiären Beziehungsgeflecht. Mann, Hochgemark an frühnten Krank, das ist ein schwacher Habedank, Bass gehilfet Frühnschaft ahne Sippe. La einen Sien geboren von Königes Rippe, er in habe frühnt, was hilfet das? Markschaft ist ein selbwachsen Ehre, so muß man frühnt verdienen sehre, Mark hilfet wohl, frühnt ferre Bass.
Hoch von Geburt, an Freunden arm, das ist ein rechter Gotterbarm. Lieber will ich die Freundschaft loben. Lasst einen sein von ganz hoch oben und ohne Freund, die Welt bleibt leer. Ist Sippschaft schon Verdienst zu nennen? Nichts. Aber Freunde binden können. Vetter mag gut sein, Freund ist mehr.
Strophe 5 des Tons 54 des Bogennaturns und weiter mit Rühmkorff. Damit wir uns jetzt nicht missverstehen, wenn der Dichter Walter von der Vogelweide nach Jahrhunderten des Vergessens wieder ans Licht gezogen und als, sagen wir einmal, nationales Kulturerbe gerettet wurde, dann verdanken wir Wiederentdeckung und Restauration ganz entschieden den Dichterwissenschaftlern Ludwig Uhland und Karl Simrock. Bleibt für uns allerdings die Frage, wer wann was entdeckt und inwieweit Neubelebung, Tradition, Übertragung und Auslegung zusammenhängen. Zugespitzt, wozu übersetzt man überhaupt einen Bamberger Dom, ein Aachener Münster oder eine Wildenburger Knotensäule? Und wohin und für wen?
Was sich uns als Fundamentalproblem darstellt, war für die Germanisten und Germanosophen des 19. Jahrhunderts überhaupt keine Frage. Sie wussten genau, wohin sie ihren Walter haben wollten, an den Himmel einer neu sich aufwölbenden Reichsidee und ins Zeughaus der völkischen Wiederaufrüstung. Noch ehe sie gelernt hatten, die Chronologie der Gedichte auch nur halbwegs richtig durchzubuchstabieren, datierten sie Walters Reichssprüche zunächst einmal in ihre eigene Zeit. Ohne angemessen zu differenzieren, inwieweit sich die aktuellen Nationalfragen und der staufische Reichsgedanke zusammenreimten, inwieweit Walters Antipapismus und der damals gerade moderne Kulturkampf zu vergleichen waren. Die Idee vom Regnum und die imperialistischen Machtvorstellungen des 19. Jahrhunderts überhaupt Beziehungspunkte ergaben, bemächtigten sich unsere politisierenden Deutschpauker des neu entdeckten Nationaldenkmals und bliesen ihm Geist von ihrem eigenen Schulstubenatem ein.
Um seine Arbeit zu und mit Walter von der Vogelweide fachlich abzusichern, suchte Peter Rühmkorff Rat bei einem medievistischen Großordinarius, bei Peter Wapniewski. Aus der Fachdiskussion wurde so allmählich auch eine Freundschaft. Doch wurde Rühmkorff von Wapniewski dann und wann auch enttäuscht. Hören Sie selbst.
Peter Rühmkorff an Peter Wapniewski, Hamburg, 14. Januar 1975. Lieber Herr Wapniewski, heute mal ein ganz anderes Problem, entschuldigen Sie. Die Lage ist so, ich würde ja furchtbar gern und neben der Hörspielarbeit her den ganzen Walter neu durchübersetzen, aber das kann ich nicht. Kann ich nicht, weil ich arm bin und mein eigenes Hausiererleben solche aufwendigen Eskapaden nicht erlaubt. Nun, gibt es nicht irgendeine Forschungsgemeinschaft oder einen ähnlichen Topf, der solch hehres Unterfangen ein wenig subventionieren würde? Ich meine, diese großen gemeinnützigen Apparate finanzieren doch jeden Stuss und hier kriegt man doch am Ende was in die Hand, was man sich dann auch schön an den Hut stecken könnte. Eine Zierfeder als Schmuckblatt. Überlegen Sie doch bitte mal. Herzlichst und schöne Grüße, Ihr Peter Rühmkorff.
Peter Wapniewski an Peter Rühmkorff, Gernsbach an der Murg, 21. Januar 1975. Lieber Lüngi, der Spitzname von Rühmkorff. Also auch mir wäre es ja recht, wir beließen es bei der freundschaftlich vertrauten Anredeform jener leuchtenden Nacht. Aber die Wiederaufnahme im Brief klingt wahrlich dämlich. Vorschlag, wir materialisieren die Gesinnung durch erneute Brüderlichkeit bei unserem nächsten Zusammentreffen. Briefe sind eben doch störrischer. Und nun habe ich Ihnen für viel Post zu danken. Was mir bei Ihren Überlegungen zu Walter und seiner Entourage am meisten imponiert, ist die Intensität der Einarbeitung in einen doch immerhin komplizierten und abgelegenen Bereich philologischer Kleinüberlegungen. Respekt! Ob Sie recht haben, ob nicht, ist so auf Anhieb nicht leicht zu sagen und sollte, meine ich, im Gespräch geklärt werden. Lieber Lüngi, ich sollte Ihnen keine Hoffnung machen in Bezug auf die Chance, einen Mäzen zu finden für Ihre Walter-Übersetzung. Natürlich gibt es Institutionen, in allererster Linie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Natürlich kann man da einen Antrag stellen. Aber dieser Antrag geht dann an eine Gutachterkommission, die in allererster Linie den wissenschaftlichen Bedarf für das vorgeschlagene Projekt prüft. Und da liegt, wie man wohl sagt, der Hase im Pfeffer. Lassen Sie mich bitte daran erinnern, dass es mit Böhm, Stapf, Schäfer und Maurer nicht weniger als 4 vollständige bilinguale Walter-Übersetzungen in wissenschaftlicher Prosa gibt. Das ist genau 4-mal so viel, wie es vor 35 Jahren gab und also in den Augen kritischer Gutachter mehr als genug. Ein solches Votum kann man diesen Leuten gar nicht übel nehmen, denn sie sagen, was sie sehen, und was sie sehen, ist die Fülle. Zu schweigen von der Wapniewski-Ausgabe, die ja auch, wie man weiß, ihre nützlichen Dienste leistet. Soweit ein bisschen also aus dem Briefwechsel Wapniewski-Rühmkorff zu Walter. Im letzten Teil unserer Lesung öffnen wir das bislang unveröffentlichte Tagebuch Rühmkorffs. Die Arbeit mit dem Thema Mittelalter findet dort von Anfang an umfangreichen Niederschlag. Nach heutiger, noch nicht vollständiger Kenntnis von Rühmkorffs Tagebuch hat er dort keinem anderen Werkkomplex derart viel Arbeit und Niederschrift gewidmet.
1.5.1974. Mich neu in Mittelhochdeutsch eingelesen. Mit detektivischem Spürsinn, als gelte es Paul und Braune zu berichtigen.
Paul und Braune, Begründer der Zeitschrift Beiträge zur deutschen Sprache und Literatur ab 1873.
Woran Mangel ist, sind unterhaltsame Bücher aus dem Ritterleben. Siehe Ganghofe, die Trutze von Trutzburg. Ein fadenziehender Ehrgeiz. Schon fühlt man sich angestachelt, herauszubringen, wer Heinrich von Ofterdingen war. 2.5.1974. Dichtung nicht einfach als holde Schwester der Wissenschaften, sondern als ihre Gegenspielerin. Statt sich eine Wahrheit aus Fußnoten zu erpünkteln, mythologisches Wurzelziehen. Ich trete den Alten als Kollege nahe und nicht mit dem Beweismittel Zeigestock. Ich höre ihren Atem an meinem Ohr. Ihre Klagen sind für mich keine Untersuchungs-, sondern Sympathiegegenstände.
Der Gang zur Staatsbibliothek Hamburg in diesen Monaten, selbst die Lochkarten zur Ausleihe, hat er dem Walter-Konvolut im Nachlass in Marbach beigefügt. Dieser Gang wird Arbeitsroutine. 7.5.1974, mittags bei Stabi, 12 Walter- und Minnesangsbücher. 9.5.1974, was mir spontan zuflog, hatte mehr Gewicht als diese mittlerweile zu rieselndem Staub zerlesenen Bücher und Büchersbücher. Statt dramatischen Stoffen entfaltet sich nur das Material für weitere Dissertationen. Sich mit der Zeit blöd bilden.
24.05.1974, über Walter. Man muss manches durch Geschmeidigkeit, Wendigkeit des Versbaus wettmachen, was bei W. eine ganz andere Architektur hat. Sehr schwierig, fast eitel, heißt Haschen nach dem Wind, sein ganzes Spolienwesen und die Arbeit mit den Versatzstücken, Kartuschen, Emballagen des seinerzeit zeitgenössischen Minnesangs in etwas nachzubilden, nachzustellen. Was wir als Stabilität und wohlgegliederten Versbau empfinden, stammt aus dem seinerzeitigen Stabilbaukasten. Bogenführung, Kuppelgewölbe, Säulenarchitektur, perspektivisches Gestaltsehen, das ist Innungsbesitz und allgemeines Bauhüttenwissen. Bei Wapnewski eine regelrechte Musterübersetzung seines Schülers P. Hase, wenn er es nicht selber war. Er war es selber und sein Name ist so und er weiß von nichts, sind selbst die umstandsbedingten, das heißt zufällig materialerzwungenen Unebenheiten und Versagungen mit übersetzt worden, was ich für eine falsche Auffassung von Werktreue halte. Während Walter sich freizügig zwischen den Standards bewegte, gerät der Akademiekünstler unfreiwillig zwischen die Fatalitäten von gestern und begegnet dem gar nicht vermeidbaren Materialzwang mit verkrampftem Nachahmungszwang. Es geht nicht darum, gewisse Formalitäten liebedienerisch nachzuahmen, sondern einen Ton zu treffen und das inhaltlich Gemeinte so weit nach vorne zu holen wie möglich. Übersetzung als Interpretation gleich Verständlichmachung. Der Übersetzer ein Rausholer. Der Übersetzer muss sich hübsch auf der Zeile bewegen, zwischen den Zeilen. Das ist ein Elends, ein Entschuldigungsort. Die bleibende Frage, ob Philologie überhaupt ein von Herzen kommendes Charakterbild ihrer Protagonisten hier Walter entwerfen kann. Die Verwerfungen gehen tiefer und sind privater, als die Wissenschaft sich eingesteht und uns vorerzählt. Und wieder Schnaps, der süße Verwüster, also Rühmkopf trinkt Schnaps, Walters Schicksal natürlich in ganz anderer Tiefe zu lesen, als der philologische Flachgang aufwirft. Worüber sie schamhaft und mit Entschuldigungen hinweggleitet, der durch nackte wirtschaftliche Not ressentimental verwühlte Charakter zur Lichtgestalt zurechtgelogen.
30.05.1974, gestern bis 3 Uhr morgens Walter Gedichte durch die Jahrhunderte, Jahrtausende herangezogen, mugget ihr Schoven, mein Lied, ich dichte jetzt an der Jahreszeit entlang. 31.05.1974, die ganze Distributionssphäre, alles andere als asphärisch, ein Gekrumpel. Hausiererlos, Vagantenelend. Wie ich Walter vorschieben muss, wie meine Zeigemarionette, wie eine abgehangene Allegorie, wie meinen Paravent. Mein Schild, mein Ofenschirm. Vor die Räusche haben die Götter den Fleiß gesetzt. Soweit aus dem unveröffentlichten Tagebuch. Wir beschließen diese kleine Lesung mit Walters Alterselegie, das ist der Ton 97, und deren Übertragung von Rühmkopf. Und wenn Sie Mittelhochdeutsch hören, ich hätte Ihnen das gleich zu Anfang sagen können oder sollen, denken Sie daran, Mittelhochdeutsch, liebe, gute Brüder, liebe, gute Brüder, das ist die Diphthonge werden zu Monophthongen im Neuhochdeutschen, und eben min nüves Hus, mein neues Haus, Monophthonge werden zu Diphthongen, also immer umdrehen, dann fällt es ein bisschen leichter. Die Alterselegie kennen Sie wahrscheinlich alle. O weh, was sind verschwunden, alü minü jahr, ist mir mein Leben getraumet oder ist es wahr? Dass ich eh warnte, es wäre, was das alles ist, darnach han ich geschlafen und entweiß es nicht. Nu bin ich erwachet und ist mir unbekannt, dass mir hievor was kündig als min ander Hand. Lüt und Land, da in dich von Kinde bin erzogen, die sind mir worden Fremde, recht als es sie gelogen. Die meine gespielen waren, die sind träge und alt. Bereitet ist das Feld, verhauen ist der Wald. Wann das Wasser flüßet, als es wielend floß, für wahr, mein Unglücke warnte ich, wurde groß. Mich grüßet manniger Trage, der mich bekannte eh wohl, die Welt ist allenthalben Ungnaden voll. Als ich gedenke an manniken wünniglichen Tag, die mir sind entfallen, als in das Meer ein Slack, immer mehr o weh.
Wohin sind Sie geflogen, alle meine Jahr? War mein Leben gelogen oder ist es wahr? Was ich einst wähnte, es wäre, gab es das überhaupt? Oder habe ich geschlafen und einem Traum geglaubt? Nun bin ich aufgewacht und ist mir unbekannt, was mir so vertraut war wie meine Hand. Land und Leute, wo ich meine Kindheit verbracht, sehen mich an, als hätte ich sie mir nur ausgedacht. Die sich meine Freunde nannten, sind blöde, sind alt, plattgewalzte Felder, gerodeter Wald. Wenn da nicht noch Wasser strömte, wo es immer floss, wahrlich, mein Unglück schiene übergangslos. Wieder ging einer vorüber, der wusste mal, wer ich war. Die Welt ist allenthalben unberechenbar. Manche schönen Tage gehen mir noch durch den Sinn, wie ein Schlag ins Wasser sind sie dahin. Immer da, o weh. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja.
So, jetzt sollte niemand mehr aufstehen. Wir versuchen mit den letzten Gästen, die jetzt gehen, die müssen wir festhalten leider. Nein, ein langer Messetag geht vorüber. Sie sehen es unseren Gesichtern an. Wir sind schon etwas erschöpft, den ganzen Tag auf der Messe gestanden, am Stand bei Kollegen, ohne Kaffee, ohne Essen. Also es geht uns ziemlich schlecht, aber wir machen für Sie weiterhin hier Programm. Und das Programm, was wir jetzt machen als letzten Tagesordnungspunkt, sind zwei Publikationen, die wir Ihnen ans Herz legen wollen vom Weißen See Verlag. Den Weißen See Verlag, wenn Sie diesen Verlag morgen, wenn Sie nochmal hier sind, finden wollen, finden Sie uns in der Halle 5 am Stand F304. Halle 5, Stand F304. Da können Sie nicht nur den Weißen See Verlag entdecken an unserem Stand, sondern wir sind gleich drei Verlage, nämlich der Osteuropa-Zentrum Berlin Verlag, der sogenannte OEZ Verlag und der Antea Verlag und der Weißen See Verlag. Im Antea Verlag veröffentlichen wir Belletristik, aber auch Texte zur sozusagen Geschichte von unten, Oral History und zur Mentalitätsgeschichte, speziell auch zur DDR-Alltagskultur. Das sehen wir im europäischen Kontext uns dann in Buchform an im OEZ-Verlag, also Schwerpunkt Ost- und Südosteuropa. Und zu guter Letzt der Verlag, um den es uns jetzt geht, der Weißen See Verlag, der sehr breit aufgestellt ist. Wenn Sie das im Internet mal googeln, vielleicht heute Abend noch oder im Laufe des Wochenendes, werden Sie feststellen, dass der Weißen See ist ein klassischer Wissenschaftsverlag, der sich sämtlichen Bereichen von Wissenschaft widmet. Da sind wir sehr breit aufgestellt und haben in unserem Portfolio, wie man das so schön neudeutsch-englisch sagt, die Berliner Beiträge zur Ethnologie. Berliner Beiträge hat damit zu tun, dass, Sie hören schon am Namen, der Weißen See Verlag ist ein Berliner Verlag, auch wenn ich versuche, hier meinen Berliner Akzent etwas zu unterdrücken, was mir nicht immer gelingt. Ja, die Berliner Beiträge zur Ethnologie, seit Jahren innerhalb der ethnologischen Forschung State of the Art, also alles, was sozusagen zum völkerkundlichen Bereich veröffentlicht wird, wird in diesen Beiträgen veröffentlicht. Das heißt, das ist für uns als Verlag wichtig, aktuelle sozusagen Themen, Schwerpunkte, aber auch Probleme internationaler und interkultureller Art zu behandeln und da sehr dicht am Puls der Zeit zu sein. Wir hätten heute fast zwei Autoren mit dabei gehabt. Das heißt, eine Autorin, die gleich ihr Buch vorstellen wird, die Alexandra Bauer, sitzt schon neben mir. Eine andere Autorin, nämlich die Judith Albrecht, kommt gleich noch. Oder nach Möglichkeit, sie steckt im Stau. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, am Ende eines Messetages im Stau zu stehen und nicht zur letzten Lesung des Tages zu kommen. Das heißt, wenn Sie...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.